Es hat zu tun mit Gesunden an Körper, Seele und Geist. Und ich möchte heute, wir haben ja gestern drüber geredet, über die vier Feinde des Herzens. Und heute Abend möchte ich darauf eingehen, auf unser Herz und ehrlich zu sein mit uns selbst. Gestern haben wir über die vier Feinde gesprochen und was wir gegen die vier Feinde unternehmen können. Zum einen haben wir über Schuld geredet. Was ist die Lösung von Schuld, wie Jesus es uns sagt? Bekenne sie. Was ist Zorn? Wie kann ich mit Zorn umgehen? Indem ich vergebe. Wie gehe ich um, wenn Gier mein Herz regiert? Indem ich lerne, einfach zu geben. Und wie gehe ich um, wenn Neid, Eifersucht mein Herz beherrscht? Indem ich lerne, willentlich Wertschätzung und Anerkennung auszusprechen, dem gegenüber, den ich beneide. So breche ich die Macht der Eifersucht, des Neides in meinem Herzen. Wir haben auch gestern schon gesehen, bei Gott zählt nicht das, was wir wissen, sondern unser Herz. Darum haben wir gestern den Vers gehabt, Sprüche 4,23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. In unserem, aus unserem Herzen, das ist die Quelle unseres Lebens. Aber die Bibel sagt noch was anderes über unser Herz. Jeremia 17, Verse 9 und 10, da sagt die Bibel, das Herz ist ein trügerisches Ding, mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht. Und darüber möchte ich heute ein bisschen reden und darauf eingehen. Und dabei den ersten Punkt, ihr seht, ich habe wieder PowerPoint. Übrigens, wie gesagt, wenn jemand das will, ich kann euch da die Kopien machen oder ihr ladet euch das runter, kein Problem. Was ist das Herz? Der erste Punkt. Was meint die Bibel, wenn es über Herz redet? Unser Herz, das wissen wir ja, ist zum einen der quergestreifte Muskel in unserem Körper. Der übrigens ist erstaunlich. Unser Herz pumpt jede Minute 4 bis 12 Liter Blut durch unseren Körper. Und das gewöhnlich für 80 bis 90 Jahre, manchmal sogar länger. Es ist ein absolut erstaunliches Organ. Du gehst schlafen, das Herz nicht. Das geht immer weiter. Es ist ein Wahnsinn. Manchmal, wenn ich darüber nachdenke, denke ich mir, das Herz, dass das immer schlägt nur. Ich kann es nicht beeinflussen, es tut es einfach. Aber wenn Gott über Herz redet, spricht es nicht von dieser faustgroßen Pumpe, sondern es spricht vom inneren Menschen. In unserer Umgangssprache wird das ja auch deutlich, wenn zum Beispiel ein Bursche sagt zu einem Mädchen, ich liebe dich von ganzem Herzen, sagt er nicht, ich liebe dich mit ganzer Pumpe, sondern was er meint ist, ich denke Tag und Nacht über dich nach. Ich liebe dich von Herzen, weil das Herz nach der Bibel ist das Zentrum unseres Denkens. Schlag bitte mal auf Hebräer 4, Vers 12. Da habe ich sogar drauf. Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das wird über das Wort Gottes gesagt. Und dann lesen wir unter anderem, das lassen wir jetzt aus, das Wort Gottes ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnung des Herzens. Unser Herz hat eine Gesinnung. Und das Wort Gottes richtet es, das heißt, es beurteilt unsere Besinnung. Darum haben wir gestern von Jesus gelesen. Jesus sagt, von innen, aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken. Das heißt, das Herz ist sozusagen der Sitz unserer Einstellung, unserer Haltung. Einen Mann, den ich gerne lese, ist Blaise Pascal. Der hat vor ein paar hundert Jahren gelebt. Und der hat mit 19 Jahren die erste funktionierende Rechenmaschine entwickelt, war ein kluger Kerl. Hat auch das Pascalsche Gesetz in der Physik, für die Grundlage für die moderne Hydraulik, ist bis heute bekannt. Als er 31 Jahre alt war, hat er eine Bekehrung zu Jesus erlebt. Und dieses Erlebnis schrieb er dann über die Jahre auf ein Stück Pergament. Und der Blaise Pascal, der hat dann all seine Gedanken in seinen Mantel eingenäht. Und dann, ich glaube, nach seinem Tod hat man dann das alles genommen und aufgeschrieben in seinem Werk Pensée, Gedanken, und hat das zusammengeschrieben. Und ein Satz, den ich liebe von ihm, der heißt: Die Argumentation des Menschen kommt von seinem Herzen. Nicht vom Denken allein, sondern vom Herz kommt die Argumentation. Und viel wichtiger als die Information, die wir sammeln, ist die Einstellung, mit der wir Information aufnehmen. Das ist unsere Haltung. Die Information, die du bekommst, macht dich nicht zu dem Menschen, der du bist, sondern die Haltung, mit der du Information aufnimmst. Wir denken eben nicht nur mit unseren Gedanken, das ist ein Trugschluss, sondern mit unserer Einstellung. Ein Zitat von Charles Swindoll, das ich sehr schätze, das ist ein bisschen kleiner, aber ich kann es dir geben. Kannst du es lesen? Ganz vorne vielleicht, gell, die jungen Leute. Er hat geschrieben, ich lese es euch vor: Je länger ich lebe, desto mehr erkenne ich, welchen enormen Einfluss meine Einstellung auf das Leben hat. Die Einstellung zum Leben für mich ist wichtiger als Tatsachen. Sie ist wichtiger als die Vergangenheit, die Ausbildung, als Geld, als Umstände, als Versagen, als Erfolg. Wichtiger als was andere Menschen denken, sagen oder tun. Meine Haltung, das Herz, ist wichtiger als mein Auftreten, meine Gaben oder mein Können. Sie baut oder zerstört eine Firma, eine Gemeinde, eine Familie. Das Bemerkenswerte daran ist, dass wir wählen, welche Einstellung wir einnehmen, jeden Tag neu. Wir können weder die Vergangenheit ändern, noch können wir beeinflussen, wie andere Menschen sich verhalten werden. Das Unveränderbare können wir nicht verändern. Das Einzige, was wir tun können, ist die eine Seite zu spielen, die wir haben, unsere Einstellung. Und dann sagt er: Ich bin überzeugt, dass das Leben aus 10% daraus besteht, was mir geschieht, und 90% daraus, wie ich darauf reagiere. Zitat habe ich vor Jahren gelesen und ich glaube, er hat recht. Unser Herz bestimmt so sehr, wie wir leben. Ich war vor 1,5 Monaten in der Klostermühle. Es ist ein Fackelträgerzentrum in der Nähe von Koblenz. Habe dort unterrichtet an der Bibelschule. Und da ist ein lieber Mitarbeiter dort, der Heiner Eberhard. Und der hat sein 40. Jubiläum an der Klostermühle gefeiert. 40 Jahre Klostermühle, das muss man überleben. Dauernhof auch. Und der Heiner hat zu mir gesagt, und ich gesagt, wie hast du es so gefeiert? Was ist dir bewusst geworden? Hat er gesagt, ich musste immer an die 40 Jahre Wüstenwanderung der Israeliten denken. Und da steht nämlich im 5. Buch Mose, Kapitel 8, Vers 2, da steht über die Israeliten, die 40 Jahre in der Wüste waren: Du sollst an den Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist. Und einer hat gesagt: Ich bin 40 Jahre hier, um zu erkennen, was in meinem Herzen ist. Dann habe ich ihn gefragt, und was hast du erkannt? Was ist in deinem Herzen? Dann hat er gesagt, und das hat mich sehr imponiert. Er hat gesagt, als ich jung war, habe ich gedacht, dass wenn ich älter werde, das Christenleben in den Griff bekommen werde. Er hat gesagt, das war Illusion. Je älter ich werde, desto mehr Abgründe tun sich auf in mir. Ich habe erkannt, ich bekomme das Christenleben nie in den Griff. Und ich habe auch erkannt, dass Jesus mich viel mehr in seinem Griff hat, als ich je dachte. Und darum habe ich Frieden. Du kriegst das Christenleben nie in den Griff. Aber Jesus hat dich viel mehr im Griff, als du je glaubst. Das hat der Heiner erkannt, über 40 Jahre Klostermühle. Und so möchte ich heute über unser Herz ein bisschen reden. Und das ist der zweite Punkt, Ehrlichkeit uns selbst gegenüber. Wenn wir wollen, dass unser Herz gesund wird, müssen wir unser Herz prüfen. Die Bibel sagt das ganz klar. Es ist sehr oft, wenn man Entscheidungen zu treffen hat, die man gar nicht erwartet hat, erkennt man, wo man eigentlich ist mit seinem Herz. Zum Beispiel, jetzt bei der WM-Zeit, da bekommst du einige Angebote. Ich bekomme einige Angebote hier, weil der Platz ganz ideal ist, für vielerlei Dinge. Und da könntest du manches gute Geschäft machen, könnt ihr mir glauben. Aber manches Geschäft ist moralisch nicht ganz korrekt. Was tust du jetzt? Sagst du, du, das tut ja sowieso jeder und es bringt mir was. Das ist eine Möglichkeit. Oder lässt man es auf sich wirken und fragt, das Herz, ist es recht zu tun? Oder du bist in Streit mit jemandem und du bittest der Vertrauensperson um Rat. Das kommt ja auch vor. Aber du willst keinen Rat. Du willst nur eine Bestätigung, dass du recht hast. Wo ist mein Herz? Und die Frage, die wir uns stellen müssen, um im Herz gesund zu werden, bin ich wirklich ehrlich mit mir selbst? Sage ich mir selbst die Wahrheit? Warum betone ich das? Weil wir alle, ich kenne dich nicht, aber eins weiß ich von dir. Du bist genauso wie ich ein Experte, dich selbst anzulügen. Das haben wir alle gelernt. Das ist unser Herz. Wir reden uns ein, dass wir etwas unbedingt brauchen und kaufen es dann, obwohl wir es nicht brauchen und obwohl wir es uns gar nicht leisten können. Und dann kommt der Stress mit Schulden, mit Kredite, Streitpotenzial zu Hause und so weiter. Wir gehen eine Beziehung ein, obwohl wir innerlich wissen, es ist nicht klug, es zu tun. Und dann wird sie von mir aus schwanger und ich wollte sie aber eigentlich nie heiraten. Und dann kommt die Frage, soll man das Kind abtreiben oder nicht? Wir lassen uns auf ein Geschäft ein, obwohl wir wissen, es ist nicht ganz koscher, aber es klingt gut. Und dann kommt die unsaubere Geschäftsführung auf und wir müssen immer mehr Unehrlichkeiten erzählen. Warum tun wir solche Dinge, so unkluge Dinge? Die Antwort ist ganz einfach. Wir sind Weltmeister, uns selbst zu belügen. Wir reden ja oft darüber, objektiv zu sein. Manche sagen ja, ich bin ein objektiver Typ. Ich sehe die Dinge, wie sie wirklich sind. Das ist ein Mythos. Es gibt keine Objektivität. Zumindest nicht unter Menschen. Der einzige Objektive ist Gott. Ein Satz, den ich gehört habe, der hat mir mal gut gefallen. Jetzt müsst ihr direkt munter werden und mitdenken. Die einzige Objektivität, die für uns Menschen existiert, ist eine gesunde Subjektivität, die sich selbst vollständig wahrnimmt. Das heißt, die einzige Objektivität, die wir haben, ist, wenn ich mich selber subjektiv so gut wahrnehme, wie ich wirklich bin, dann kann ich am objektivsten beurteilen. Das Problem ist, dass wir selbst oft nicht wissen, wie wir wirklich sind. Was deine Hilfe ist, wir machen das in Upward Bound, das ist beim ersten Mal extrem bedrohlich, ist der heiße Stuhl. Da kommt der Stuhl in die Mitte, da setzt du dich drauf Und das ist das Team. Wir machen es nur bei Freizeiten, die mindestens 2 Wochen lang sind. Sonst ist es ein bisschen schwierig. Aber wir sind da 2 Wochen oder 5 Wochen bei Airport Bound jeden Tag beisammen am Berg. Und da lernt man sich echt kennen. 24 Stunden am Tag bist beisammen. Und dann in der letzten Woche setzt du dich drauf und jeder hat 2 Minuten Zeit, dir eine Sache zu sagen, die gut ist und eine Sache, die schlecht ist bei dir. Und du rechtfertigst dich nicht, du hörst nur zu, was die Leute über dich sagen. Wir machen das auch ab und zu unter Mitarbeitern. Das ist extrem gesund, weil so lerne ich mich kennen, wer ich wirklich bin. Aber wisst ihr was, wir haben Angst davor. Weil ich gar nicht wissen will, wie ich bin. Ich glaube, so zu sein, wie ich sein will. Und das ist die Lüge, die wir glauben. Dann habe ich keine gesunde Subjektivität. Und darum die Frage, bin ich ehrlich mit mir selbst? Ich mache es jetzt ganz praktisch. Warum habe ich mir dieses Auto gekauft? Ehrlich. Matthias, warum hast du dir das Auto gekauft? Das ist der schwarze Ding da draußen. Und wisst ihr, was wir uns oft sagen dann? Ja, warum haben wir das Auto gekauft? Matthias ist übrigens ein guter Freund von mir, da kann ich mir das leisten. Ja, die Winter werden immer härter, man braucht ein Allrad. Ich brauche ein Allrad. Ehrlich, ist das der Grund, warum du das Auto gekauft hast? Was ist, ich habe nichts gegen Allrad, ich habe auch nichts gegen schöne Auto. Aber warum bin ich ehrlich mit mir selbst, warum ich es brauche? Das ist der Grund. Oder wir sagen, warum bin ich so zornig? Ja, weil er im Unrecht ist und ich im Recht und es ist nicht recht, was der tut. Ehrlich? Oder bin ich nur im Stolz verletzt? Ehrlich sein. Oder meine Frau sagt Hans-Peter, warum setzt die Brille nicht auf? Du musst eigentlich schon so weit weggehen vom Pult, dass du überhaupt was siehst. Ist er so? Und ich sage, ja, es ist mir lästig, ich habe es vergessen. Ehrlich? Ich bin eitel. Das ist der wahre Grund. Das ist eine Baufreundbrille, 2 Euro. Aber schau, einfach ehrlich sein, warum tue ich was oder tue ich was nicht. Ehrlich sein mit sich selbst. Und der Grund, warum wir das lieber vermeiden, ist, weil wenn ich es tue, überführe ich mich selbst und das ist anfangs unangenehm, aber es ist eine wahnsinnige Freiheit, wenn man es tut und das Herz wird gesund. Die Sache ist nämlich die, wenn ich immer wieder Entscheidungen treffe, von denen ich eigentlich weiß, sie sind nicht klug, aber ich tue sie trotzdem, dann verhärtet sich mein Herz. Das ist die Konsequenz. Und ich werde immer unsensibler der Wahrheit gegenüber. Und übrigens, was das Herz anbelangt, sind wir alle im selben Boot. Da ist niemand hier herinnen, der sagen kann, aber mir ist das nicht so. Warum weiß ich das? Weil die Bibel sagt, das Herz ist ein trügerisches Ding, mehr als alles. Es ist unheilbar. Wer kennt sich mit ihm aus? Und da bist du und ich eingeschlossen. Wir sind im selben Boot. Da ist keiner erhaben. Jeder Mensch, egal ob das mein Teenage-Kind ist oder die 90-jährige Großmutter, eins weiß ich, die haben ein trügerisches Herz. Weil Gott es gesagt hat. Das heißt, es gibt niemand unter uns, der aus eigener Kraft in der Lage ist, das Herz so zu heilen, dass man mit dem Herz kein Problem mehr hat. Du kannst noch so viel Bibel lesen, Kirchen gehen, was immer. Du wirst immer an den Punkt kommen, wo dein Herz dich betrübt. Übrigens interessant, Jeremia schreibt nicht, das Herz ist ein unehrliches Ding, sondern er schreibt, das Herz ist ein trügerisches Ding. Ich glaube, wir alle haben Menschen getroffen, wo du nach einer Minute weißt, der lügt und er weiß es. Das ist Lüge. Das ist unehrlich. Aber wir haben kein unehrliches Herz, wir haben ein trügerisches Herz. Und wisst ihr, was trügerisch ist? Trügerisch ist, ich mische so viel Wahrheit zur Unwahrheit dazu, damit es ziemlich wahr aussieht. Das ist trügerisch. Und wir sind in der Lage, uns selbst so zu betrügen mit Wahrheit und ein bisschen Unwahrheit, dass wir selbst glauben, so ist es. Das ist unser Problem. Unser Herz ist trügerisch. Wenn wir ehrlich sind, welche dummen Ideen haben wir uns nicht manchmal verkauft? Ist es nicht so, dass wir manchmal sagen, wieso bin ich nur so blöd gewesen? Ich kann es gar nicht glauben. Das gibt es doch gar nicht, dass ich das nicht habe kommen sehen. Das war doch offensichtlich. Ja, war es auch. Aber dein Herz ist trügerisch. Wieso habe ich mich je auf die Beziehung eingelassen? Das war vorherzusehen. Wieso habe ich mir das jemals gekauft? Das war ein kompletter Blödsinn. Ich verstehe nicht, warum ich das jemals sagen konnte. Nun, die Antwort ist Jeremia 17,9. Das Herz ist trügerisch. Willkommen im Club. Und wenn wir nicht innehalten und unser Herz prüfen, dann wird unser Herz uns betrügen. Wir alle kennen mehr oder weniger Menschen, die schöner, schneller, besser sind als wir. Und wisst ihr was, wir manchmal in Gesprächen sind wir überrascht, wenn die, die schneller, besser, schöner sind, total dumme Entscheidungen treffen. Da hört man dann in Gesprächen, da sagt man dann, wenn ich so viel Geld hätte wie der, dann hätte ich doch nicht nötig, da nochmal zu betrügen und aufzufliegen. Was manchmal fragt man sich bei Politiker oder so, die verdienen im Monat 100.000 Euro, was sie sowieso kriegen, und dann schauen sie noch irgendwie, dass sie ein paar 100.000 rein. Dann denke ich, du, wenn ich 100.000 Euro im Monat und da brauche ich überhaupt nicht mehr betrügen, da weiß ich nicht, wohin mit dem Geld. Oder wir sagen, wenn ich so bekannt wäre wie der, dann hätte ich das nicht nötig, was der getan hat. Wenn ich so gut aussehen würde wie die, warum lässt die sich auf so einen Vollidioten ein? Und wir wundern uns, warum die das tun. Wisst ihr, warum sie es tun? Ganz einfache Antwort. Ihr Herz ist genauso trügerisch wie deins. Wir alle haben ein trügerisches Herz. Und das Interessante ist, wenn andere Menschen sich selbst belügen, erkennen wir es relativ bald. Meine Frau ist da viel besser als ich. Die ist da viel sensibler. Oft, wenn wir Gäste haben bei uns, sagt die Anne-Lore zu mir, du, der Typ, der lügt sich auch selber an. Ich merke das so, ich bin da ein bisschen naiver, aber sie sieht das noch schneller. Der lügt sich selber an. Wisst ihr, einige von euch haben Kinder. Bei Kindern sieht man das ganz deutlich. Er sagt, warum hast du dein Zimmer nicht aufgeräumt? Ja, ich habe so viel zu tun gehabt, ich musste lernen. Und du weißt, er lügt. Der war faul, das ist alles. Bei anderen merkt man, er lügt, aber wisst ihr, wo wir es nicht merken? Bei uns selbst. Wir belügen uns selbst und merken es nicht. Da gibt es einen Spruch, der heißt, Stolz sieht Fehler bei anderen, aber nicht bei sich selbst. Und jeder in diesem Raum weiß haargenau, wovon ich rede. Denn wir alle haben so ein Herz. Und ich möchte dich heute Abend ermutigen, von mir aus sei zu keinem anderen ehrlich, lüg weiter, aber sei endlich einmal ehrlich zu dir selbst. Frage, warum bist du immer noch in der Firma, wo du bist? Warum bist du immer noch am Dauernhof? Antwort, ja, weil das ist meine Berufung. Ehrlich? Vielleicht ist die Wahrheit, dass ich gar nicht mehr gerne da bin, aber ich habe Angst, nichts mehr zu finden. Was ist der wahre Grund? Angst. Frage, du kannst bei uns ein paar fragen, der hat schon ein Hotel, jetzt baut er noch ein zweites Hotel, dann fragst du, warum tust du das an, warum baust du noch so eine Hütte hin, die dir nur Arbeit schafft? Ja, die Antwort, ich muss so viel Steuer bezahlen und da komme ich dann mit der Gewinnspanne, wird besser. Sage ich, ehrlich, ist das der Grund, warum du es tust? Die Wahrheit ist wahrscheinlich oder vielleicht, ich will meinen Vater, meinen Freunden beweisen, dass ich auch etwas kann. Vielleicht nehmen sie mich dann endlich einmal ernst in meinem Leben. Was ist der wahre Grund? Minderwertigkeit. Darum baut er ein zweites Hotel. Oder du fragst deine Frau, ja, warum hast du schon wieder so ein Kleid gekauft? Dann sagt sie, ich habe nichts mehr. Ehrlich? Ist das der Grund? Wisst ihr, was der wahre Grund ist? Ich bin unzufrieden damit, wie ich aussehe. Ich fühle mich hässlich und darum kaufe ich immer wieder Kleider. Was ist der wahre Grund? Anfangs, wenn man das tut, ist das sehr bedrohlich. Aber ich darf euch versprechen, es ist wahnsinnig befreiend, wenn man sich einmal darauf einlässt. Denn wenn wir das tun, müssen wir uns nicht weiter von der Lüge bestimmen lassen, sondern von der Wahrheit. Und Jesus hat einmal gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wahrheit macht frei, Lüge bindet. Ich weiß, es ist bedrohlich und es braucht viel Mut. Aber ich möchte dich bitten, sei ehrlich mit dir selbst. Und eine gute Übung, die du tun kannst, geh spazieren oder von mir aus schau in den Spiegel und dann stell dich die Frage, der wahre Grund, warum ich meinen Job wechsle, ist. Der wahre Grund, warum ich mich scheiden lassen will, ist. Der wahre Grund. Der wahre Grund, warum ich mein Kind oder meinen Lebenspartner nicht konfrontieren will, ist. Was ist der wahre Grund? Ja, ich habe nie Zeit. Was ist der wahre Grund? Ich traue mich nicht. Der wahre Grund, warum ich nicht mehr in die Kirche gehe, ist. Was ist der wahre Grund, warum du Sonntag nicht mehr in den Gottesdienst gehst? Wie einer mal gesagt hat zum Pfarrer, Pfarrer, hast du gemerkt, dass ich nicht mehr in die Kirche komme? Und er hat gesagt, ja, ich gemerkt. Er hat gesagt, willst du gern wissen, warum? Und er hat gesagt, ja, weil deine Kirche ist voll von Heuchlern. Und er hat gesagt, das ist kein Problem, einen Platz haben wir noch. Was ist der wahre Grund? Du bist ja selbst ein Heuchler. Wisst ihr, wir sagen uns Dinge, die eigentlich nicht stimmen. Und wie gesagt, du musst es keinem anderen erzählen. Erzähl deine alte Geschichte dein Leben lang anderen, aber sei ehrlich mit dir selbst. Und noch ein dritter, ein letzter Punkt. Was hat Jesus am meisten geliebt? Und was Jesus am meisten geliebt hat, ist Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Welche Menschen können zu Jesus kommen? Und die Antwort ist ganz einfach, ausschließlich Sünder. Jesus starb weder für Christen, noch für Atheisten, noch für Hindus und auch nicht für Buddhisten oder Moslems. Jesus starb nur für Sünder, für sonst niemand. 1. Timotheus ist das schöne Wort. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Jesus ist in diese Welt gekommen, um Sünder zu erretten, von denen ich der Größte bin. Wenn du kein Sünder bist, habe ich schlechte Botschaft für dich. Du kannst nicht zu Jesus kommen. Nur Sünder können zu ihm kommen. Und es ist so befreiend. Ich bin einer. Ich bin ein super Kandidat für Jesus. Und ich nehme an, du auch. Wir müssen einfach ehrlich sein. Wir brauchen nichts vorgeben, nichts vorspielen, ehrlich sein. Einmal habe ich gehört von einem Prediger, der wurde ans Totenbett einer Frau gerufen. Der Sohn hat ihn angerufen, in Indien war das. Ist, glaube ich, eine wahre Geschichte. Und der Prediger kam zu dieser Frau und hat ihr das Evangelium erzählt. Und dann hat er gesagt, auch du brauchst Vergebung, so wie alle anderen Frauen in dieser Stadt. Und dann hat die Frau gesagt, vergleichen Sie mich bitte nicht mit den anderen Frauen da draußen. So schlecht bin ich nicht. Ich bin eine gute Frau. Und dann hat der Prediger zu dieser Frau gesagt, tut mir leid, aber dann kann ich Ihnen nicht helfen. Ich habe für Sie kein Evangelium. Ich glaube, ich hätte das nicht so gesagt. Aber ich verstehe den Punkt von dieser Geschichte. Ein Mensch, der glaubt, gut zu sein, dem kann Gott nicht helfen. Nur ein Mensch, der erkennt. Und wisst ihr, oftmals übrigens, wenn man oft mit anderen Menschen redet, die vom Evangelium wenig Ahnung haben, und du sagst, du bist ein Sünder, die meisten sagen, ja, ich bin nicht perfekt, aber ich bin doch kein Sünder. Eine Frage, eine Sache, die hilft, ist, frag ihn, hast du immer, zu jeder Zeit, jeden Menschen vollkommen geliebt. Wenn das stimmt, bist du kein Sünder. Wenn du aber irgendwann irgendeinen Menschen an irgendeinem Moment nicht vollkommen geliebt hast, dann bist du ein Kandidat für Jesus. Und jeder Mensch, der normal ist, gibt zu, dass er das nicht getan hat. Das ist nur eine kleine Hilfe, oft im Gespräch, wenn man zur Sünde kommt. In Matthäus Kapitel 9, Vers 10 bis 13, ich lese euch das noch vor, Matthäus 9, 10 bis 13, da sagt Jesus, es geschah, als er mit dem Haus, als er in dem Haus zu Tische lag, und siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder. Übrigens ist euch aufgefallen, die Zöllner zählen nie zu den Sündern. Das sind immer Zöllner und Sünder. Weil die Zöllner waren so wilde Sünder, das waren keine normalen. Und sie lagen zu Tisch mit Jesus und seinem Jüngern. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Als aber er es hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zu rufen. Und im Lukas Kapitel 18 steht diese wunderbare Geschichte von dem Zöllner und Pharisäer, Lukas 18, Verse 9 bis 14, wo wir lesen, er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten. Das war ihr Problem. Sie vertrauten auf sich selbst, auf ihre eigene Gutheit, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten, denen erzählte er dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab, wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Und was hat den Pharisäer unterschieden von dem Zöllner? Ganz einfach, der Zöllner war ehrlich. Herr, sei mir, ein Sünder, gnädig. Und Jesus sagt, bin ich. Dazu bin ich gekommen. Und Ehrlichkeit ist etwas, das Jesus liebt. Und wir stehen jeden Tag fast vor der Weggabelung, wo wir entscheiden müssen, bin ich ehrlich oder gehe ich den Weg, der momentan bequemer aussieht, obwohl er nicht ganz koscher ist. Und dann noch eine Bibelstelle aus Johannes 12, 42. Johannes 12, 42, das ist diese Weggabelung, an der wir alle immer wieder stehen. Johannes 12, 42, da lesen wir: Dennoch aber glaubten viele von den Obersten, das sind die, ich glaube, es bezieht sich hier auf die religiösen Obersten im Sanhedrin, der Obersten, viele von denen glaubten an ihn, an Jesus. Doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn, und hier ist der Punkt, sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Wisst ihr, warum wir immer wieder unehrliche Entscheidungen treffen? Weil wir Menschen imponieren wollen, bei Menschen Applaus wollen, bei Menschen Wertschätzung bekommen wollen und dabei Gott außer Acht lassen. Sie lieben die Menschen mehr als Gott, und das macht uns unehrlich. Und da müssen wir auch uns ehrlich fragen, was ist mein Anliegen? Menschen gefallen? Im Buch der Sprüche steht so schön, Menschenfurcht stellt dir eine Falle. Das ist immer eine Falle. Und Gottesfurcht macht uns frei. Übrigens, ein Mensch, der Gott fürchtet, der muss keinen Menschen mehr fürchten. Das ist eine Riesenfreiheit. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von einem gewissen, das ist wieder gut zu lesen, von einem gewissen Malcolm Muggeridge. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon gehört oder gelesen habt, ich lese ihn ganz gerne. Er war Katholik, er war eigentlich ein Spion, ein Autor, ein sehr bekannter in England, ein Engländer, er ist 1990 gestorben, hat aber 1960 eine Bekehrung zu Jesus erlebt. Vor 1960 hat er gesagt, Christianity is a load of rubbish. Die Christenheit ist ein Haufen Blödsinn. Er hat sich dann bekehrt und er war es auch, der die Mutter Therese so bekannt gemacht hat, durch seine Bücher und durch seine Artikel. Und er hat gegen Ende seines Lebens Folgendes geschrieben, das möchte ich euch noch vorlesen. Er sagte, ich glaube, ich kann mich selbst als einen relativ erfolgreichen Mann bezeichnen. Manchmal glotzen mich die Menschen auf der Straße an. Das ist Ruhm. Ich habe sehr einfach Zugang zu den Menschen mit dem höchsten Einkommen unseres Landes. Das ist Erfolg. Ausgestattet mit Geld und Ruhm kann ich auch als älterer Mann teilhaben an neuen Trends und Belustigungen. Das ist Vergnügen. Und manchmal kommt es vor, dass etwas, das ich geschrieben oder gesagt habe, genügend Beachtung fand, um mich selbst zu überzeugen, dass es einen bleibenden Einfluss in meinem Land haben wird. Das ist Erfüllung. Aber ich sage euch und ich bitte euch, mir zu glauben. Multipliziere all diese kleinen Triumphe millionenfach. Ruhm, Erfolg, Vergnügen, Erfüllung. Zähle sie alle zusammen und sie sind nichts. Weniger als nichts. Höchstens ein Hindernis, wenn sie gemessen werden an einem einzigen Schluck vom lebendigen Wasser, welches Jesus Christus jedem anbietet, der Durst nach Leben hat, egal wer oder was jemand ist. Und die letzte Einladung in der Offenbarung, die von Jesus kommt, ist, und wenn dürstet, der komme, wer da will, jeder, du musst nur ehrlich sein, wer da will, der nehme dieses Wasser des Lebens umsonst. Das ist die Einladung. Und so möchte ich dich bitten, sei ehrlich mit dir selbst, vielleicht gehst mal mit Jesus spazieren. Möchte ich ermutigen, geh mal spazieren mit Jesus am Abend. Und red mit ihm und sei einfach ehrlich. Es tut wahnsinnig gut. Es kann uns befreien. Ich bete noch, lieber himmlischer Vater, ich möchte dir so danken, dass wir dich nie enttäuschen können, weil du dich in uns nie getäuscht hast. Du weißt hundertprozentig, wer wir sind, auch wenn wir selbst es nicht wissen. Da, wo wir uns selbst belügen und etwas glauben über uns, was nicht der Wahrheit entspricht, das weißt auch du. Du bist der Einzige, der unser Herz kennt und erforscht. Aber Herr, so wollen wir ehrlich sein, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ehrlich vor dir, ehrlich vor uns und ehrlich vor anderen Menschen. Damit du uns frei machen kannst von der Lüge und auch der Halbwahrheit. Herr, ich bete, dass wir aufhören, uns selbst zu belügen und selbst etwas vorzumachen. Und dass wir keine Angst haben, in den Spiegel zu sehen und zu erkennen, wer wir selbst sind. Denn das, was wir sehen und erkennen, ist, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und das ist, was zählt. Und das ist, was bleibt. Und weil ich geliebt bin, darf ich es wagen, ehrlich zu sein. Danke, Vater, dass du der Einzige bist, der uns nie missbraucht, weil du uns so sehr liebst. Du willst nur unser Bestes. Du bist der Herr, unser Arzt, unser Freund, unser Heiland, unser Retter. Und dafür danke ich dir. Herr, so segne uns die Zeit, heile unser Herz. In Jesu Namen. Amen.